dass ihr über Beziehung sprecht, dass es halt Arbeit ist, dass man sich schon auch Gedanken macht. Und ich mag diesen Gedanken aber total, dass man eben auch dafür etwas investiert, dass beide dafür etwas investieren, um letztendlich was richtig Schönes daraus zu kreieren. Und das andere, die andere Form der Beziehung, hat eher so was Passives an sich. Da gehe ich jetzt rein, dann ist man halt zusammen. Und das kenne ich ja auch noch aus den Generationen von vorher, ne? Wo die Beziehungen halt natürlich irgendwie mehr gehalten haben, als es heutzutage noch der Fall. Aber die Frage ist ja immer, waren die Menschen dann dadurch glücklich?
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Scham entsteht für viele Frauen schon bei dem Gedanken, zu viel zu sein, zu viel zu wollen, zu viel Raum einzunehmen, zu sehr sich selbst zu sein. Das schreibt Gianna Baccio in ihrem Buch Die unverschämte Kunst zu lieben, wie man will. Sie ist Sexualpädagogin, Autorin und Content-Creatorin. Seit Jahren spricht sie öffentlich über Lust, Körperwissen und sexuelle Selbstbestimmung. Offen, klar und ohne Scham. Auf Social Media erreicht sie hunderttausende Menschen mit Aufklärung rund um Konsens, Kommunikation und erfüllte Sexualität. Ich empfehle es jedem, sich selber zu kaufen. Es ist auch eine super, ich sage jetzt mal, angenehme Literatur zum Lesen. Es geht schnell von der Hand und man kriegt super viele Übungen. Aber wir reden ja heute generell auch über die Lust, über die Liebe und wie wir ein paar Sachen wieder verlernen dürfen. Hast du das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft sehr viel auf diesen Leistungsdruck, auf diesen Performance-Druck aufgebaut ist, wenn es um das Thema Sexualität geht?
Ja, total. Total. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, was die jeweiligen Geschlechter angeht, dass wir da mit unterschiedlichen Grundsätzen auch groß werden, wie wir nachher zu sein haben. Also dass es eher im Weiblichsein darum geht, angepasst zu sein, brav zu sein, lieb zu sein, eher sanft zu sein und nicht so laut und auffällig zu sein. Und im, was so klassisch als das Männlichsein noch definiert wird, dass es dann dazu gehört, stark zu sein, nicht zu viel Emotionen zu zeigen, nicht zu weich zu sein, nicht zu sanft. Und dass uns das eben von unserem eigenen Gefühl, was irgendwie stimmig ist und was für uns selbst richtig ist, abhält. Weil wir eben so viel von außen mitbekommen, von gesellschaftlichen Konventionen, aber auch ja, so Art sexuelle Skripte nenne ich das immer, sexuelle Skripte, wie Dinge zu sein haben. Das ist natürlich jetzt nochmal so explizit auf das Thema Sexualität gemünzt, aber ich glaube, das lässt sich übertragen auf viele alltägliche Situationen auch.
Ja, du schreibst ja auch viele von diesen Schablonen und diese Schichten, die man dann abarbeiten muss ein bisschen, so im Sinne von dieser Schicht noch wieder zu lösen. Wie erkennt man dann eigentlich, weil das ist zum Beispiel eine große Frage von unserer Community auch immer gewesen, was sind denn jetzt wirklich meine eigenen Wünsche? Ich darf hier vielleicht eine kleine persönliche Anekdote erzählen. Ich habe eine Zeit lang echt auf Pornokonsum verzichtet, auf ganz viele andere Dinge. Und habe mir auch ein Männerfasten gemacht und habe mich wirklich mal konzentriert darauf, was empfinde ich und wie empfinde ich was. Und sozusagen auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, auch Sexualität mal ausgeblendet und nur für mich praktiziert. Und bin dann draufgekommen, dass manche Sachen wirklich daher gekommen sind, weil ich sie einfach vorgelebt habe. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Pornos an sich schlecht sind oder dass die Pornos mir das vorgelebt haben, sondern einfach auch dieses, wie du es eh gesagt hast, dieses Rollenbild der Frau, sie muss so und so sein. Mhm. Und ich fand das aber trotzdem, ich meine, bei mir ist das in den 30ern passiert. Wir haben ja eine sehr auch eine jüngere Community, die immer dann fragt, so, wie komme ich da jetzt eigentlich drauf? Das ist mein Wunsch und das ist nicht das, was irgendwie mir vorgelebt wird.
Das ist ja auch tatsächlich echt schwierig, ne? Weil wir natürlich jetzt in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, durch unsere Smartphones, das Social Media und so weiter, so schnell Ablenkung haben können und so schnell auch weggelenkt werden von unserem eigenen Gefühl. Also ich glaube, für so eine Sache ist es dann tatsächlich mal eine gute Idee, wie du das auch schon gemacht hast, so eine Art Detox zu machen von solchen äußerlichen Bedingungen, die uns abhalten. Also vielleicht wirklich mal, und das muss ja jetzt nicht den ganzen Tag oder eine ganze Woche direkt sein, das Handy wegzulegen, aber sich dann vielleicht morgens mal, wenn man aufsteht, erstmal eine Stunde für sich zu gönnen, dass man sagt, nee, diese Stunde gehört jetzt wirklich nur mir ganz alleine und die fülle ich auch nur mit Dingen, die mir total gut tun. Und das kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Bei dem einen ist es jetzt vielleicht in ganzer Ruhe den Kaffee zu genießen, bei dem anderen ist es eine Meditation zu machen oder vielleicht auch Musik anzumachen, zu tanzen. Also irgendwie sowas, wo ich das Gefühl habe, da habe ich einen ganz guten Zugang zu mir. Und bei mir ist es zum Beispiel wirklich sowas über den Tanz, also über die Bewegung, wo ich so merke, ah, okay, da ist so ein Zugang. Und ich glaube, es ist auch sowas in Anführungsstrichen Langweiliges, wie eben eher in die Ruhe zu gehen, als in dieses schnelle, weißt du, dieses Denken. Unser Kopf ist ja vermeintlich oft sehr schnell und dieses Gefühl für etwas, ob etwas stimmig ist oder nicht, da sprechen ja viele auch von Intuition oder von Bauchgefühl, ist eigentlich etwas, was schon sehr schnell da ist. Also wir kriegen das ja auch häufig angezeigt durch unseren Körper, da ist so ein Ziehen oder so ein Zusammendrücken. Aber ob wir das dann wirklich mitbekommen, ne? Und ob wir das dann registrieren, ist ja nochmal die andere Frage. Und da ist es dann vielleicht wirklich mal sowas, ja, nochmal Langweiliges, wie dann in die Stille, in die Ruhe zu gehen. Und da mal zu spüren, ja, was fühlt sich denn eigentlich wirklich stimmig an, wenn ich das jetzt mal alles weglassen würde, was mir da von außen so diktiert wird. Und es ist letztendlich ein Gefühl, was sich einstellt. Also wirklich so ein Gefühl von stimmig oder nicht stimmig. Und ich glaube, was dann häufig auftritt, sind dann so Zweifel wie, ja, aber das kann doch nicht sein. Das ist doch ganz anders, als die Gesellschaft das bisher gesagt hat. Zum Beispiel Thema, was nehmen wir denn mal? Orgasmus, ne? Also das ist ein Orgasmus mit möglichst viel Druck und schnellen Bewegungen und raus, rein, irgendwie so jemand zum Orgasmus kommt. Und das kann aber für einige Menschen das komplette Gegenteil sein, dass ein Orgasmus erreicht wird. Also eher durch Langsamkeit, durch mehr Gefühl, durch sanfte Bewegungen, durch reinspüren, ne? Dass sie da merken, wow, also da komme ich eigentlich total in Wallung. Aber das braucht natürlich auch den Raum dafür, dass man sich da selber ausprobieren kann, dass man diese feinen, na, oft sind es ja gar nicht so feine Unterschiede, aber dass man diese Unterschiede überhaupt wahrnimmt und dieser inneren Stimme lauscht. Und ich glaube, wenn es um sowas geht, wie beispielsweise Pornokonsum oder eine bestimmte Art zu masturbieren oder auch Sex zu gestalten, ist das eigentlich schon was, wo wir zwischendurch schon so ein Gefühl von Irritation haben, dass wir schon eigentlich merken, ich mach da jetzt was und weiß gar nicht, ob mir das so gut tut. Also ich glaube, unser Körper zeigt uns da eigentlich schon ganz gut an, ob das jetzt gerade stimmig ist oder nicht.
Du sagst was so Wahres. Unser Körper sagt ja ganz oft schon, hey, das gefällt mir nicht so. Aber wir drücken das ja dann oft runter, beziehungsweise, weil wir einfach angelernt bekommen haben, vor allem als Frauen, angepasst zu sein, vielleicht öfter mal über die eigenen Grenzen zu gehen, weil irgendwie sozusagen, man muss sich ein bisschen auch aufopfern in dieser Gesellschaft. Diese Grenzen zu erkennen körperlich ist ja eine Sache, wenn man dann ins Fühlen kommt und ins Spüren kommt, aber sie zu äußern und eine Grenze aufzuzeigen und sozusagen den Consent, was du ja auch sehr schön immer wieder im Buch beschreibst, auch zurückzuziehen, fällt da vielen sehr schwer. Also zumindest haben wir von unseren Lauschis, so nennen wir unsere Zuhörerinnen, oft das Feedback bekommen, hey, ich komme nicht dazu, wenn in dem Moment was zu sagen, ich ertrage es dann. Und erst im Nachhinein fällt mir oft, ich hätte was sagen können oder sollen, aber ich schaffe es nicht. Hast du da vielleicht die einen oder anderen Tipp? Ich meine, du hast es in deinem Buch Die unverschämten Übungen für eine gelungene Kommunikation genannt. Finde ich im Übrigen sehr tollen Titel, by the way. Aber es ist ja oft dieser Moment, dieses, vielleicht auch wenn das noch jemand ist, mit dem man noch nicht so vertraut ist, sehr schwierig. Vielleicht magst du da ein paar Übungen vielleicht nennen, die man da praktizieren könnte für sich selbst.
Ja, also zunächst einmal ist es ja total wertvoll, wenn man es überhaupt bemerkt, ne, dass man da über eine Grenze hinausgegangen ist. Und ich selbst kenne es auch aus meiner Vergangenheit so krass, dass ich auch häufig über meine Grenzen hinausgegangen bin, dass ich Dinge gemacht habe, von denen ich nachher auch dachte, Mann, das wollte ich eigentlich überhaupt gar nicht. Und dass ich mir da auch mehr Selbstvertrauen gewünscht hätte, mehr Mut, dann in dem Moment den Mund aufzumachen. Und was ja trotzdem helfen kann, ist, wenn es dir in dem Moment auffällt, auch wenn es hinterher ist, dass du das Ganze aber doch nochmal ansprichst. Und wenn es jetzt mit der Person, mit der du eine Interaktion hattest, wenn das mit der Person gar nicht mehr möglich ist, dass du dich trotzdem austauschst. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Sachen immer so mit mir selbst ausgemacht. Ich habe die eher so in mich hineingefressen, habe da nichts drüber erzählt. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema dann, ne? Mit wem kann man überhaupt dann solche Sachen teilen oder wo traut man sich? Aber ich glaube, in meiner Vergangenheit hätte es mir gut getan, wenn ich mich auch Freundinnen anvertraut hätte, wenn ich sowas mitgeteilt hätte. Und das kann schon mal ein erster Schritt sein, weil indem solche Sachen sichtbar werden, verliert man dann auch so die Scham zum einen dann davor, was man da gemacht hat. Und es wird dann beim nächsten Mal auch wieder einfacher für sich einzustehen, weil man es einmal erkannt hat. Man hat dann darüber gesprochen und dann kann man mehr von diesem Selbstvertrauen gewinnen, dass man beim nächsten Mal sagt, so und jetzt achte ich da aber wirklich mal mehr drauf, indem man es eigentlich zu so einem realen Moment macht, weniger zu nur so einem Gedanken, oh, das war nicht gut, sondern wirklich, nee, jetzt komm, jetzt spreche ich da auch mal drüber und mach da mal etwas Größeres draus, das ist so das eine und dann ist es tatsächlich ja für die meisten super ungewohnt, für die eigenen Bedürfnisse, Vorlieben, für das eigene Nein oder auch Ja einzustehen. Und es ist wahrscheinlich ähnlich wie mit anderen Sachen, die man zum allerersten Mal macht, ob das Fahrradfahren oder das Autofahren. Es wird sich am Anfang auch super ungewohnt anfühlen und wahrscheinlich auch so ein bisschen klemmy oder dass man das Gefühl hat, ich finde jetzt hier gerade nicht die richtigen Worte. Und da nenne ich ja jetzt zum Beispiel im Buch auch so ein paar Satzanfänge, die man sagen kann, mit denen es einem dann vielleicht einfacher fällt, ne, weil man die schon mal gelesen hat, die vielleicht auch vorgesprochen hat, dass man da so ein bisschen mehr Fleisch am Knochen hat und nicht so komplett von null beginnt. Und vielleicht auch mal wirklich für sich vorher einzuüben oder sich vorher auch vielleicht mal aufzuschreiben, was ist mir denn eigentlich konkret wichtig? Wann ist ja auch so eine Grenze erreicht? Woran merke ich auch, dass eine Grenze erreicht ist? Und das führt dann immer besser auch zu einem besseren Körpergefühl von, das ist jetzt gerade nicht mehr stimmig. Okay, das habe ich jetzt gemerkt. Dann natürlich wäre es jetzt das Ideal, wenn ich das in dem Moment auch ausdrücken kann, stopp mal gerade, lass uns mal hier eine Pause machen, fühlt sich gerade nicht so gut für mich an. Weil für viele ist, glaube ich, so dieses Nein, sowas hat sowas Endgültiges. Und es kann aber ja auch so ein sein, nein, aber, nein, das nicht, aber lass uns dafür das und das machen. Oder jetzt gerade nicht, vielleicht aber ein paar Minuten oder ein paar Stunden wieder, ne? Also ich glaube, das hilft schon auch zu verstehen, dass dieses Nein jetzt nicht so was Endgültiges haben muss. Da ist jetzt der Riegel vorgeschoben, danach kommt jetzt nichts mehr, sondern ja, wer weiß. Also vielleicht ist es einfach ein vielleicht auch, ich spreche da ja von diesem enthusiastic maybe, dass du eben auch ja mal einfach mal dir kurz um Pause bittest. So, stopp mal gerade, ich muss noch mal ganz kurz reinspüren. So, ist es das jetzt gerade? Will ich das jetzt gerade? Viele fragen mich auch nach Analverkehr, ne? Und dass man da sich auch mal Pausen gönnt und sagt, oh, stopp. So, jetzt gerade fühlt sich zum Beispiel nicht mehr gut an. Aber vielleicht können wir das und das machen, ne? Aber so ein vielleicht, mit dem ich mit vollem Enthusiasmus reingehen kann. So, und man nähert sich auf jeden Fall immer mehr an, dass man dann letzten Endes diesen Konsens besser austauschen kann, dass man den besser spüren kann. Aber auch besser ausdrücken kann. Es ist tatsächlich ein Weg. Man kann das nicht von jetzt auf gleich. Inklusive mir natürlich. Ich bin genauso wie ihr auch auf einer Reise.
Und diese Reise darf sich auch immer wieder verändern. Das finde ich total auch immer wichtig, dass man, was einem vor 2 Jahren gefallen hat, muss einem jetzt nicht mehr gefallen und darf sich auch verändern. Ich finde, das ist ja generell etwas, das ist ja nicht immer alles in Stein gemeißelt.
Ja.
Vor allem, wenn es um Sexualität geht. Ich finde es voll schön, dass du das mit der Pause gesagt hast, weil es einer der Hauptgründe war, für uns auch den Podcast zu starten, dass wir so ein bisschen Normalität in die Sexualität bringen und Pausen okay sind beim Sex, also weil irgendwie manchmal das Gefühl ist, so man muss da so performen, Leistung so bringen. Ne? Also man hat so ein Skript, als erster so, dann so, dann so und dann kommt die Person A und am besten Fall kommt Person B auch noch und whatever. Und das ist, man darf nicht mal reinspülen und sagen, hey, halt mal oder auch einfach nur mal ein Wasser zu trinken.
Also, ja, mal was essen so, vielleicht zwischendurch.
Ja, man kann mal Pause machen. Aber es ist eben genau das mit dieser Pause machen, um dieses Spüren zu erlangen, auch eben so wichtig. Weil ich finde zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich eben auch oft mitbekomme, wenn man neue Sachen ausprobiert und vielleicht, sage ich jetzt mal, noch wie sage ich das allerdings, ein bisschen Angst hat oder so, ein bisschen so, oh, passt das jetzt für mich? Es gibt ja verschiedene Kinks und Fetische, wenn man da Lust hat, die auszuprobieren, muss man ja auch immer wieder reinspielen, ist das jetzt wirklich etwas, was mir wirklich Lust bereitet? Ist die Angst da ein bisschen da, die mich ein bisschen auch hindert, das zu spüren? Oder welche, weil manchmal ist so die Grenze auch so, will ich etwas wirklich nicht oder ist es einfach die Aufregung, die mich da vielleicht auch etwas anderes fühlen lässt? Da und da finde ich irgendwie schön, dass du das nochmal erwähnt hast mit diesen Pausen und richtig reinzuspüren, weil man kann das in der Aktion ja gar nicht fühlen dann oder richtig zuordnen.
Genau, und was da ja auch helfen kann, ist auch vorher mal so eine Art von Ampelsystem auch zu besprechen, ne? Wenn einem jetzt ja die lange Kommunikation auch sehr schwer fällt, dass man dann jetzt noch, verstehe ich ja auch total, ne, einen großartigen Dialog jetzt zwischendurch führt, sondern dass man sagt, hey, dann lass doch mit Kommandos arbeiten, wir machen jetzt dieses Ampelsystem, bei grün ist alles in Ordnung, da können wir gerne so weitermachen, bei gelb ist aber dann zum Beispiel, lass jetzt mal eine Pause machen, ne? Das, oder mal eine Stufe zurückschalten, jetzt mal weniger schnell, weniger doll machen. Und bei Rot ist aber absolute Stopp, dann stoppen wir alle Interaktionen und machen was komplett anderes. Das kann natürlich auch total helfen und immer halt im Hinterkopf aber auch zu haben, da gibt es einfach auch noch zu diesem Ja und Nein auch noch ein Vielleicht. Also es ist nicht nur alles schwarz-weiß, sondern es ist eigentlich alles auch so eine Art von Grauzone.
Ja, nee, oder
Grauzone klingt nicht gut. Lieber verschiedene Farben.
Bunt.
Gefällt
es
mir viel
bunt.
Besser.
Es ist ganz bunt.
Grau, wer will denn grau?
Ich habe mir auch gerade gedacht, ich kenne das nämlich über dieses Schwarz-Weiß. Man kommt dann zur Grauzone. Ich sage immer, es ist bunt, weil
es ist
grau
bunt,
sollte
natürlich
nicht sein. Aber du hast ja auch klar gesagt, dass es vor allem Frauen sehr schwer hier auch fällt, ihre Lust auf klar zu benennen, weil das einfach von uns so geprägt ist. Wie siehst du das aber jetzt in der heutigen Zeit durch die Popkultur, auch Social Media, wo es sich immer mehr öffnet? Hast du da für dich ganz persönlich die Erfahrung gemacht, dass es jetzt Frauen leichter fällt, ihre Lust klarer zu benennen? Oder kommen sie eher auch dann zu den Themen, weil sie sie halt online vielleicht gesehen haben?
Mhm. Ah doch, ich habe schon insgesamt das Gefühl, dass es Frauen heutzutage leichter fällt, in ihre Lust zu kommen, auch ihre Lust zu zeigen. Jetzt gerade in diesem Augenblick nehme ich wieder so eine Art von Rückwärtstrend wahr. Das hat aber gar nichts jetzt mit Frauen an sich zu tun, sondern eher mit dem Patriarchat oder mehr mit dem, was auch heute in vielen Köpfen doch noch so als Mann sein gilt. Und das ist eher, finde ich, so die große Gefahr, die ich da sehe, dass wir so wieder so unterdrückt werden in unserem eigentlich ja gerade aufbäumenden Freisein und Ausleben. Und ja, das bin ich hier in meinem Saft und in meiner Lust. Aber eigentlich habe ich da einen sehr positiven Trend wahrgenommen. Also, dass Frauen da sehr viel mehr zu sich finden. Und trotz alledem ist es noch ein so tabuisiertes Thema. Also, das nehme ich wohl auch wahr, dass wenn ich dann darüber spreche, ja, dass man sich ja auch die Vulva mal genauer anschauen kann mit dem Handspiegel, dass man da mal hinschauen kann, dass man mal für sich verschiedene Dinge ausprobiert bei der Stimulation. Jetzt zum Beispiel kamen ja ganz aktuell eben die neuesten Bilder der Klitoris wieder in die Presse. Also die wurde jetzt zwar schon vor langer, langer Zeit ja auch entdeckt, aber jetzt so Art wie wiederentdeckt und jetzt auch zum ersten Mal so kartografiert, dass man jetzt auch sehen konnte, oh krass, was ist das bitte für ein großes Nervengeflecht da auch rund um die Klitoris. Die ist ja doch sehr viel größer, als man so denkt. Und wenn ich mich dann mit Frauen unterhalte, sind doch noch auch schon auch vornehmlich ältere Frauen dabei, die mir sagen, boah, das wusste ich wirklich nicht. Das habe ich nicht geahnt. Da gab es auch damals nichts in den Schulbüchern. Und ich glaube, da ist es dann trotzdem noch auch ein langer Weg, bis dieses Wissen in allen Köpfen verankert ist. Aber so grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass es mehr im Mainstream angekommen ist.
Ja, ich habe tendenziell auch das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen eine Rückentwicklung erleben, vor allem so was so Moralvorstellungen betrifft.
Ja.
Also man kriegt das ja auch mit, dass einfach gewisse, ja, nicht nur politische Situationen sich teilweise extrem zurückentwickeln, sondern auch ein bisschen so das Mindset von einigen. Ich habe da vor kurzem noch eine Umfrage gesehen. Ich habe sie leider nicht verifiziert in dem, weiß ich, klassisch Social Media Scrolling. Dass eben vor allem sehr viele junge Männer wieder sozusagen das alte System lieber hätten als sozusagen ein gleichberechtigtes System. Das ist ja diese Moralvorstellungen, die kommen ja auch oft aus Ja, aus den verschiedensten Beweggründen. Wo siehst du jetzt, wenn wir jetzt von, wenn sich das so weiterentwickeln sollte, wie würdest du Personen sagen, sich dagegen auch ein bisschen aufzubäumen? Hast du da vielleicht doch so, weil viele kommen ja vielleicht aus konservativeren Häusern, wie können sie damit umgehen, wenn sie da zum Beispiel ja damit konfrontiert sind und zum Beispiel ihre Sexualität, sei die zum Beispiel queer, nicht offen leben können? Hast du da vielleicht doch einen Tipp für unsere Lauschis da draußen?
Ja, also ich habe halt immer diesen Tipp, zu kommunizieren oder laut zu sein, also darüber zu sprechen, sichtbar zu sein, solche Themen sichtbar zu machen, weil was ja gerade passiert ist, dass diese Themen eher unsichtbar gemacht werden, dass wir zum Schweigen gebracht werden. Und deswegen müssen wir umso lauter sein, um einfach ein gutes Gegengewicht zu bilden. Und das, ja, man hat natürlich die berechtigte Sorge auch dann, dass man viel mehr aneckt, dass man viel mehr Gegenwind bekommt. Und das passiert ja auch tatsächlich gerade. Und gerade deshalb müssen wir uns aber ja auch so miteinander verbünden, dass wir da gut gegen ankommen können. Das ist so, so wichtig. Jetzt gerade auch rund um diesen Fall von Colleen Fernandes und Christian Ulmen gab es ja auch sehr viele Männer, die sich dafür ausgesprochen haben, eben ja, dass eben digitale Gewalt, sexuelle Gewalt ein echtes Problem ist, dass es aber auch grundsätzlich eher ein Männerproblem ist und dass wir ja, versuchen müssen, Jungens, Männern von klein auf eigentlich beizubringen, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Und das ist eben, ne, dass wir wegkommen von diesen konservativen Wertvorstellungen von stark, du darfst deine Gefühle nicht zeigen und so. Das ist ja totaler Bullshit. Also, dass wir hier schon von klein auf eben Männern beibringen, dass es ja gut ist, die eigenen Emotionen zu zeigen und darüber auch zu sprechen. Jetzt ist ja auch gerade dieser Fall sehr durch die Medien gegangen, rund um Colleen Fernandes und Christian Ulmen. Und da hat man ja auch, finde ich, sehr gut gesehen, dass sich eben viele Männer ja auch ausgesprochen haben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wow, so zum ersten Mal so viele Männer, die sich dafür eingesetzt haben, die ja, die wirklich auch ihren Zuspruch, also zu Colleen gegeben haben, ihre Unterstützung. Und gleichzeitig glaube ich, da geht noch so viel mehr. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass noch viel mehr Männer sich selbst outcallen und jetzt sagen, guck mal, in der Vergangenheit habe ich mich auch ganz schön kacke verhalten und ich habe das und das und das gemacht. Und ich weiß aber natürlich inzwischen, dass es nicht gut war. Und dass ich diese Fehler jetzt nicht wegmachen kann, aber dass ich zumindest jetzt die Reflexion besitze, die Reflexionsfähigkeit besitze, ja, dass ich das einfach auch als Fehler erkenne. Und das wäre eigentlich so gut und ich glaube auch so gesund für unser System, dass wir da alle etwas von lernen können von der Vergangenheit. Und das nehme ich eben gerade nicht so wahr. Und beziehungsweise ein paar aus der, finde ich, schon sehr aufgeklärten Bubble schon, die machen das schon, aber es sind halt echt noch so zu wenige. Ja, genau. Und was kann man sonst noch tun? Also sich eben auch innerhalb von Bubbles natürlich auch gut vernetzen. Ich habe nur immer das Gefühl, Angst, dass wir da nicht aus dieser Bubble rauskommen, weil die, glaube ich, die ja so stark sind, die so laut sind und die diese Manosphere so verteidigen, das sind ja welche, die werden mir zum Beispiel in meinem Feed auf Insta gar nicht angezeigt, weil ich die natürlich, weißt du, also mein Algorithmus sorgt ja selber dafür, dass ich sozusagen jetzt nur die Sachen, die ich gerne konsumieren möchte, in meinen Feed gespült bekomme. Da müssen wir halt eigentlich irgendwie auch mal rauskommen.
Ja, ich finde, du sagst ja was sehr, sehr Tolles, weil dieses, dass man selber auch sagt, so sich selber mal outcallt und sagt, hey, ich habe in der Vergangenheit diese und diese Grenzen überschritten, vielleicht da auch noch nicht das Wissen gehabt, dass das vielleicht auch eine Grenze sein kann für gewisse Personen. Also manchmal ist ja auch dieses, wie wir es vorhin Grauzone oder Buntzone genannt haben, ist ja auch nicht oft ganz so klar. Und klar, manche Sachen sind sehr klar und die kann man dann ja auch äußern. Ich habe nur einfach manchmal das Gefühl, zum Beispiel, wenn wir jetzt ganz kurz auch auf Social Media zurückkommen, wenn diese Personen und dass sie sich selber sozusagen die Bühne auch geben dafür, dass sie das gemacht haben, dass dann auch oft ganz nochmal im Nachhinein viel Kritik kommt und dann auch ein bisschen gehindert wird, dass weitere nach vorne steppen und sagen, hey, ich habe auch ähnliche, leider diese Erfahrung gemacht, ich habe da leider auch Fehler gemacht und möchte mich da entschuldigen, weil das ist mir letztens nämlich lustigerweise ausgespielt worden, wo einer, der sich eben kritisch über seine eigene Vergangenheit geäußert hat und gesagt hat, hey, ich habe da Fehler gemacht, mir war das damals noch nicht so klar. Ich möchte das aber jetzt sagen, um eben auch ein Vorbild dem zu sein, wo kam dann sehr harte Kritik. Ich sage jetzt auch mal eher sehr stark aus der Woken-Bubble.
Ja, 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 da hast du auch total recht.
Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich finde eben genau das so wichtig, dass es eben diese Vorbilder gibt, die sich damit auseinandersetzen, damit man ja auch als junger Mann eine Identifikation irgendwo hat. Ich sehe das in meinen Freundeskreis, also im Freundeskreis eigentlich von meinem Freund, dass die, wenn dann irgendwelche Sachen passieren, die vielleicht nicht so cool sind, auch in Beziehungsdynamiken, dass die Burschen, sage ich jetzt mal, sich echt zusammensetzen und das zusammen erklären. Also wir wollten eigentlich mal gemeinsam Kaffee trinken gehen und dann hat mein Freund zu mir gesagt so, hey, es ist ganz wichtig, dass wir heute eigentlich nur wir Männer sind, weil wir würden gerne mit einem davon gerne was besprechen, was wir beobachtet haben, was wir nicht so schön finden in der Beziehungsdynamik. Ah. Ja, und ich habe mir dann gedacht so, oh mein Gott, das ist so toll. Natürlich, geht's Kaffee trinken, ich mache irgendwas anderes. Ich war dann so begeistert davon, weil es sind ja diese kleinen Sachen und oft finde ich, ich glaube, wir Frauen sind oft sehr viel weiter in dieser emotionalen Arbeit, in dieser generellen, in dieser Arbeit, was auch dieses Thema betrifft, dass man da oft ist, auch vielleicht öffentlich nicht ganz so hart dann auch in die Kritik geht mit denen, die sich vielleicht nach außen stellen, auch wenn man nicht alles feiern muss, was Männer dann auf einmal machen, weil man hat jahrelang das Gleiche gemacht, aber ich finde, da ist auch manchmal dieser Balanceakt oder dieser feine Grat sehr schwierig zu finden, um da jetzt noch diesen Anschluss dazu aufzugeben.
Ja, das stimmt. Das nehme ich wohl auch wahr, dass ich mir dann so denke, oh Mann, so da öffnet sich jetzt gerade eine Person, erzählt da was und dann wird es aber missverstanden und dann geht so eine Art von Hexenjagd los, weil man dann das Gefühl hat, oh, da hat man jetzt wieder jemanden Schuldigen gefunden und da muss man jetzt nochmal draufhauen. Ja, das finde ich auch echt, echt schwierig. Da sind wir auch, finde ich, jetzt irgendwie an einem Punkt angekommen, wo das ja sehr schnell dann so geht, dass dann so ein Fall so, so krass hochgeht, ne? Und dann wird da super viel drüber diskutiert und es geht eigentlich dann oft ja so dann darum, diesen Schuldigen irgendwie fertig zu machen und weniger um die Sache selbst, was da eigentlich gerade vonstatten geht. Und hast du schon recht, ne? Also wen soll das dann bitte ermutigen, dann selbst auch den Mund aufzumachen? Und das bräuchte es aber gerade so sehr.
Ja, weil ich finde, man sieht es ja bei jetzt schon mehr Männern, dass sie sich damit auch mehr auseinandersetzen, dass das halt einfach immer mehr auch hoffentlich stickert. Ich glaube auch nicht, dass es leider diese Manosphäre betrifft, sondern halt dann doch schon die sehr aufgeklärte Bubble. Aber irgendwie finde ich es halt so wichtig, dahingehend noch mehr das zu, eben in die Öffentlichkeit zu tragen und dann nicht noch negativ darauf zu reagieren, weil ich glaube, vielleicht erreicht so vielleicht auch irgendwann mal mehr Leute, die damit keine Berührungspunkte haben. Aber ich wollte eigentlich noch zu einem Punkt zurückkommen, den ich sehr cool in deinem Buch fand, und zwar eine Schamresilienz entwickeln. Ich weiß, es ist ein krasser Cut, aber vielleicht auch nicht, weil auch über Dinge so, über Fehler zu sprechen, hat ja auch eine gewisse Scham. Du hast da auch darüber geschrieben, dass man sich eine gewisse Schamresilienz entwickeln sollte. Magst du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen, was du genau damit gemeint hast im Buch und was so für dich Punkte sind, wo du sagst, da kann man ansetzen, egal ob es nur mit der Sexualität ist, sondern halt vielleicht auch um die eigenen Fehler.
Genau. Ja, also eine Schamresilienz ist ja im Grunde die Fähigkeit, Scham erstmal als menschliche Emotion zu erkennen, selber auch anzunehmen und zu verarbeiten, ohne sich jetzt von dieser Scham so sehr isolieren oder lähmen zu lassen, wie wir das ja sonst vielleicht kennen, ne? Dass wir dann eher erstarren und gar nichts machen. Und dafür braucht es aber auch ein Gefühl, also Selbstmitgefühl für sich selbst, auch Verletzlichkeit, deswegen passt es eigentlich schon zu dem Thema, was wir jetzt gerade vorher hatten, und auch der Fähigkeit, Scham offen anzusprechen. Und das, das wäre halt voll gut, wenn wir mehr Schamresilienz hätten, braucht aber halt alle diese Bausteine überhaupt, dass wir das dann auch so reflektieren können. Aber das macht uns auf jeden Fall letzten Endes stärker gegen Schamgefühle, die so auf uns treffen können, und natürlich auch stärker gegen überhaupt Gegenwind, der von außen kommen kann. Mhm. Insofern passt das schon ganz gut auch zu dem, was du vorhin gefragt hattest, ne? Wie sich jetzt auch Menschen aus der queeren Community eigentlich auch aufbäumen können, wie die lauter sein können. Und es braucht da schon eine große Fähigkeit von Resilienz, gar nicht nur unbedingt Schamresilienz, ne, sondern überhaupt Resilienz mit Gegenwind und mit anderen Meinungen sich auseinanderzusetzen.
Es ist auch gar nicht mal so leicht, finde ich. Ich finde, aktuell ist es schwerer denn je, sich mit seiner Meinung in die Öffentlichkeit zu begeben, aber auch manchmal ist es schwer genug, das an einem Familientisch auszutragen. Es ist ja oft dieses, wenn man nichts sagt und es einfach über sich ergehen lässt, ist sozusagen oft der vermeintlich leichtere Weg, unter Anführungszeichen natürlich zu verstehen, weil man natürlich dann sich dem ganzen Gegenwind nicht konfrontieren muss dem. Und ich finde es aber eigentlich auch so krass, weil ich habe schon das Gefühl, dass zum Beispiel so, also Plattformen wie TikTok, wo du halt schon eine größere Masse auch oft ausgespielt wirst, da wie kriegt man halt zum Beispiel, ist es mein persönliches Befinden, ich habe da ein schlechteres Gefühl, was online zu stellen, weil ich dann oft das Gefühl habe, dort kriege ich sozusagen mehr Hate-Kommentare, als wenn ich es jetzt auf meiner Instagram, in meiner Instagram-Bubble teile, weil das irgendwie mit dem Algorithmus anders ausgesprochen wird. Und wenn ich mir aber vorstelle, das Gefühl, was ich da bekomme, dass ich jetzt TikTok sogar deswegen vermeide, nicht nur aus dem Grund, aber auch aus anderen. Aber dann mir denke so, okay, dann ist man von meinem familiären Setting, man kommt den fast gar nicht aus, man muss mit denen an einen Tisch sitzen und dann kommen so, sage ich jetzt mal, radikalere Meinungen daher und man muss da den Gegenwind, manchmal denke ich mir, es muss richtig schwierig sein für diese Menschen in diesen Momenten. Ich persönlich habe da Gott sei Dank das Glück gehabt, dass mir das familiär noch nicht passiert ist. Ich kenne das nur von so Wirtshausrunden und ich merke auch da bei mir selber, dass ich manchmal der Diskussion aus dem Weg gehe, weil ich einfach müde geworden bin über die letzten Jahre auch des darüber Redens. Wie gehst du für dich persönlich damit um?
Ich glaube, das ist ja auch gut, ne? Sich selbst dann auch davor wiederum zu schützen. Also sich selbst auch die Frage zu stellen, mit welchen Leuten möchte ich eigentlich diskutieren, mit welchen möchte ich mich eigentlich auseinandersetzen, wo habe ich eigentlich das Gefühl, auch etwas zu erreichen oder wo stoße ich ohnehin an Grenzen, an Mauern, wo jemand eigentlich gar nicht auf Augenhöhe diskutieren möchte, sondern nur grundsätzlich dagegen sein will. Und da siebe ich persönlich auch sehr viel mehr aus. Ich vermeide auch TikTok. Also ich habe da zwar noch offiziell einen Account, aber ich poste da gar nichts mehr, weil ich merke, es tut mir gar nicht gut, auf dieser Plattform zu sein. Ich habe jetzt für mich auch eigentlich nur in Anführungsstrichen Instagram als meine Plattform und bin damit jetzt auch so happy wird so viel gesagt, weil natürlich jetzt auch da die, ja, ich musste das gerade direkt wieder revidieren, weil auch da gibt es die gleichen Kräfte, die wir jetzt auch in unserer Gesellschaft merken, also auch viel Rückschritt, wo ich jetzt nicht unbedingt richtig, ja doch, ich bange eigentlich schon so ein bisschen darum, wie lange mein Kanal eigentlich da noch erhalten bleibt, ne? Einige Kanäle meiner KollegInnen sind jetzt in der vergangenen Zeit gesperrt worden und zwar ohne, dass das Ganze angekündigt wurde. Das war von jetzt auf gleich, dass der Kanal auf einmal weg war. Und deiner?
Ja, meiner wurde vor einigen Jahren gelöscht. Und ich habe das eigentlich nur mit ganz viel Vitamin B, wie wir in Österreich sagen. Also
ja,
mit,
sagen wir hier auch.
Gut, ich bin manchmal nicht so sicher. Ich bin drauf gekommen, es gibt viele Sachen, die Deutschen anders sagen als Österreich. Ja. Aber ja, mit Vitamin B habe ich es dann zurückbekommen. Und das war ein richtiger Glücksgriff, dass ich es wiederbekommen habe, weil der war schon komplett weg. Also da haben sie mir auch gesagt, so unter anderen Umständen hätte ich den nie wiederbekommen. Und das war, weil ich das Wort Sex-Podcast verwendet habe in der Bio von meinem Account.
Also ausgeschrieben? Ausgesprochen?
Zwar ausgeschrieben, damals war das ja noch nicht ganz so klar, aber auch jetzt, man merkt einfach, sobald man über auch Frauengesundheit redet, das muss nicht einmal mit Sexualität zu tun haben, aber Frauengesundheit, das sind die Klicks, die Views gleich nach unten und man baut das dann erst wieder mühsam mit mehreren Happy-Beppy-Schönheitsposts irgendwie auf. Aber ich verstehe auch da, was du gesagt hast, dass es einfach, man kommt dann in so eine komische Situation, wie weit kann man was posten, ohne das zu sagen. Aber eigentlich ist es ja so wichtig, die richtigen Worte zu verwenden und nicht irgendwelche weirden, ich weiß nicht, was habe ich letztens gehört, statt Sex, Ramba, Zamba und whatever, weil das einfach nicht.
Genau, das ist dann eigentlich der Weg, den jetzt viele gehen, ne? dass sie dann eben alternative Begriffe sagen oder Sex auch anders schreiben, wo ich mich dann auch frage, oh mein Gott, wird das nicht dann auch dazu führen, dass Menschen denken, Sex würde jetzt mit GGS geschrieben oder, so habe ich es ja jetzt auch zum Beispiel viel gelöst. Und, und dann glaube ich, ist auch ganz viel Willkür einfach dabei, also dass man nicht unbedingt weiß, woran es jetzt eigentlich gelegen hat, warum der Kanal jetzt gesperrt wurde, weil sich ganz viele ja auch konkret daran halten und dann trotzdem kann es sein, dass du gemeldet wirst von mehreren Stellen, weil du in die falsche, Anführungsstrich, oder doch in die falsche Bubble geraten bist, dann wird dein Kanal häufiger mal gemeldet und schon bist du weg vom Fenster. Also es ist wirklich so, finde ich auch, so brisant wie heutzutage war es noch nie zuvor. Ich hatte noch nie irgendwie das Gefühl zuvor, es ist so wackelig gerade, wo sich das alles hinentwickelt, weil es ja nicht nur ist, dass unsere Meinungsfreiheit eingeschränkt wird auf Social Media, sondern eben, es ist ja auch, ne, wenn wir jetzt rausgehen und wenn wir uns zeigen oder öffentlich über das Thema sprechen, hast du es genauso schwer. Also an so vielen Ecken und Enden, finde ich, läuft da gewaltig etwas schief, dass ich mich schon manchmal frage, wie sollen wir da eigentlich rausfinden? Ja, es ist wirklich so. Also manchmal bin ich auch so ein bisschen am Ende meiner Kräfte, ich habe noch ein bisschen Kraft, ne? Aber so am Ende meiner Ideen, wo ich sage, ja, so das könnte uns jetzt noch total helfen, weil schön, dass jetzt ganz viele Leute irgendwie Bücher schreiben, aber ich denke mir immer so, ich weiß nicht, ob jetzt irgendjemand aus der rechten Szene mein Buch, Die unverschämte Kunst zu lieben, wie man will, lesen würde. Weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, dass das ist vielleicht der Vorteil vom Buchschreiben, muss man auch sagen, dass es eben von diesen Menschen nicht zerrissen wird im Sinne von, dass das lesen und dann dir wahrscheinlich etwas schreiben, weil das würde ja eine Arbeit von ihrer Seite aus bedeuten. Ich finde, es ist ja immer sehr leicht auf Social Media anhand von einigen Stichworten, anstatt von kurzen Videos, etwas Herablassendes als Kommentar zu hinterlassen. Aber ich finde halt auch das, was du gesagt hast, wenn wir uns anfangen, öffentlich nicht mehr darüber zu reden, wie soll es denn dann im Privaten aussehen? Weil dann, das Öffentliche ist ja auch immer ein bisschen eine Reflexion von dem, wie es über uns sozusagen zwischen den vier Wänden ausschauen kann. Und ich finde es dann irgendwie sehr schade darum, in diese Richtung zu gehen, weil auch dieses nicht klar Benennen von Sex, von einer Vulva, von einem Penis und so weiter, führt ja dazu auch, dass das ist ja auch für Kinder ganz wichtig, zum Beispiel das klar benennen zu können, um wenn zum Beispiel etwa eine missbräuchliche Erfahrung passiert, das auch klar benennen zu können, was passiert ist und nicht irgendwie in ein weirdes Konstrukt von Pseudonymen da reinzurutschen, wo nicht ganz klar dann ist, was ist jetzt eigentlich passiert. Deswegen ist ja Sprache auch so kraftvoll und machtvoll. Und es ist eigentlich schade, dass sie vor allem online eingeschnitten wird. Aber ja, das nur dazu.
Und dann kriege ich wiederum ganz tolle Nachrichten von Menschen, die mir schreiben, wie sehr sie durch meine Inhalte schon inspiriert wurden oder sich wirklich auch deren Beziehung verändert hat, deren Kommunikation verändert hat. Und dann bin ich wieder so, ah ja, danke, ich weiß ganz genau, warum ich das mache. Das ist dann wiederum total schön. Und da denke ich mir dann auch wieder, ja, also genau, wenn sich das dann weiter verbreitet, ne, dann entsteht ja auch so eine Art von, na, wie nennt man das denn? So ein Effekt, wo sich das schnell weiter verbreitet. Also,
ja.
Schneeballeffekt.
Ich weiß, was du meinst.
Heißt es nicht?
Ja, so ein Schneeball. Es ist, glaube ich, im Prinzip wäre es ein Schneeballeffekt, dass es so weitergeht.
Aber
das ist der Butterfly-Effekt, oder? Wenn es eine Sache passiert und dann wird es immer größer, größer, größer. Aber du fragst jemanden, die immer alles falsch sagt, also Sprichwörter falsch sagt, also don't get
it. Oder wie so ein Regentropfen, der so in den See reinfällt, weißt du, und dann breitet sich das so aus, so auf dem Wasser, diese Bewegungen.
Welle,
und das wünsche ich mir, passiert einfach trotzdem. Und dass wir einfach ein gutes Gegengewicht sind.
Absolut. Du hast gerade Beziehungen auch angesprochen, dass du da oft die Rückmeldung bekommst, dass sich was verändern kann. Es ist ja auch ein großes Thema von unseren Lauschis da draußen, die sich in schon zum Beispiel langjährigen Beziehungen befinden und sagen, okay, ich stecke immer wieder in diesen alten Muster fest, irgendwie tut sich nichts, die eine Seite hat auch vielleicht zu wenig Lust an Sex. Wir hören das nämlich vor allem bei Frauen oft, dass sie sagen, hey, mein Freund hat einfach keine Lust mehr oder es ist einfach nicht mehr die Leidenschaft da. Wie kann man Intimität da ganz bewusst auch neu gestalten und vielleicht auch ein bisschen den Druck rausnehmen, weil das ist ja auch so eine Sache, Wir haben schon zweimal darüber geredet in einer anderen Podcast-Folge, weil wir haben viele Nachrichten dazu bekommen. Mhm, mein Partner hat einfach keine Lust mehr darauf und irgendwann mal ist man vielleicht dann die nörgelnde Freundin und kommt in eine Rolle, in der man gar nicht sein möchte.
Mhm. Ah ja, das finde ich übrigens auch spannend mit der nörgelnden Freundin, weil das möchten viele ja nicht sein, die nörgelnde Frau. Und gleichzeitig denk ich mir immer so, das Bild gibt es andersrum ja nicht, ne? Den nörgelnden Mann. Es gibt das nur einseitig, die nörgelnde Frau, die eigentlich für ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse gerade einsteht. Wieso können wir es nicht auch positiv framen? Dass sie eigentlich, möchte sie ja etwas Gutes und hat vielleicht auch schon die emotionalen und auch kommunikativen Fähigkeiten, das Ganze mit ihrem Partner auszudiskutieren, darüber zu sprechen. Nur er blockt vielleicht, ne? Könnte ja sein, weil ich glaube, das fällt ja einfach auch noch vielen dann schwer, zum einen das anzusprechen, aber dann auch miteinander wirklich mal darüber zu sprechen, was man dann tun kann. So, jetzt ist es aber beim Thema Lust natürlich auch so, dass das ja tatsächlich in den meisten Langzeitbeziehungen irgendwann Thema ist, dass es halt ein bisschen einschläft, dass man nicht mehr so viel Lust hat. Ich finde aber auch schon interessant, dass eigentlich viele, weil das Klischee ist ja oft andersrum, ne? Er hat mehr Lust als sie, wenn wir jetzt vom Hetero-Kontext sprechen und dass es aber oft auch umgekehrt ist, dass sie doch mehr Lust auf ihn hat, weil sie vielleicht auch gerade schon viel über sich selbst, über ihre eigene Sexualität, über ihre eigenen Fantasien und so erfahren hat, dass sie da eigentlich schon ganz gut in Kontakt mit sich ist und er aber vielleicht nicht oder vielleicht hat er auch tatsächlich gar nicht so ein Interesse daran. Also da wäre erstmal wichtig, so für sich auch zu definieren, ja, wie, also oder mal zu gucken, wie oft möchte ich dann eigentlich auch Sexualität haben mit der anderen Person, auch wirklich mal ehrlich darüber zu sprechen oder dann auch zu gucken, was hält mich denn dann eigentlich davon ab, dass ich es nicht habe. In den meisten Beziehungen oder in vielen Beziehungen ist es schon so, dass eigentlich beide für sich bestätigen können, ja, eigentlich möchte ich schon mehr haben. Also, dass dann auch die Männer sagen würden, ich hätte eigentlich schon auch gern mehr, aber die Arbeit hält mich ab. Der Druck zu performen, der hält mich ab. Oder. Das können ja ganz unterschiedliche Gründe sein. Und dann mal zu gucken, okay, was kann ich denn eigentlich dagegen tun? Es gibt ja dieses schöne Modell auch von Emily Nagoski mit dem Gaspedal und der Bremse, dass man sich dann mal ganz speziell auch überlegen kann, was aktiviert denn eher mein Gaspedal? Also wo bekomme ich mehr Lust? In welchen Situationen? Unter welchen Umständen? In welcher Atmosphäre? Und was bremst eher meine Lust? Und dann zu gucken, wie kann ich aktiv denn Situationen kreieren, in der eher mein Gaspedal aktiviert wird und eher auf die Bremse oder eher, dass die Bremse auch gelockert wird, dass ich also dann wirklich volle Fahrt voraus in die Lust starten kann. Und das ist wirklich sehr aufschlussreich, weil dann führt es dazu, dass viele für sich bemerken, ach ja, krass, also okay, gar kein Wunder, dass ich jetzt keine Lust auf Sex habe, weil mein Alltag ist so voll oder ich bin oft noch im Kopf auf der Arbeit oder ich, da ist noch ein Konflikt zwischen uns, den haben wir noch gar nicht richtig ausdiskutiert. Das ist irgendwie komisch, das Gefühl, dann mit dir ins Bett zu gehen. Also sowas kann oft dann schon sehr, sehr hilfreich sein, um das mal so aus dem Weg zu schaffen und dann aber auch für sich zu gucken, okay, wie kann ich denn dann wieder mehr in die Lust kommen? Was brauche ich wirklich dafür? Und für viele geht es auch da über die Langsamkeit eher, also eher so ein Gefühl von, da habe ich einen ganz guten Zugang zu mir, zu meinem eigenen Körper, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich begehrt. Vielleicht über eine Massage, über erstmal den Körper berühren. Also es ist eigentlich wieder mal ein bisschen konträr zu dem, was wir so gesellschaftlich vermittelt bekommen, wie Sexualität abläuft, nämlich sehr stürmisch, sehr spontan, sehr wild, sehr roh, hinzu, ja, da muss schon ein Umdenken stattfinden zu, ah, okay, aber wie komme ich in Lust? Ah, ich muss eigentlich erstmal gute Bedingungen haben, dass ich Lust haben kann, ne? Die passiert jetzt nicht einfach mal so. Das sind ja unterschiedliche auch Formen von Begehren, die sich auch mit der Zeit wandeln können, von einem spontanen Begehren hin zu einem responsiven Begehren. Also ich muss erstmal stimmige Bedingungen haben, damit ich in Lust kommen kann. Und all diese Fragen für sich mal zu klären, ist sehr, sehr hilfreich, gerade bei diesem ganzen Thema Lust, Unlust, da mal genauer hinzugucken.
Ja, du hast doch gesagt, viele vergleichen sich da mit diesen angeblich normalen Sexleben, so im Sinne von, das muss ja so sein, das muss ja schnell gehen, das muss ja viel Leidenschaft und wild sein. Also da für sich, glaube ich, auch manchmal die, sage ich jetzt mal, das zu erkennen, dass es vielleicht auch anders sein kann, ist manchmal sehr schwierig, glaube ich, weil man ja eben, wie du auch gesagt hast, man ist viel im Kopf, man ist viel vielleicht noch im Büro, wenn man nach Hause kommt, man hat so viele To-Dos, dieses sich Zeit nehmen, das ist ja etwas, was wir gesellschaftlich ganz irgendwie komplett fast schon verloren haben.
Ja, das stimmt.
Du hast doch einige Mythen in deinem Buch aufgedeckelt und einer davon ist ja auch zum Beispiel, Sex muss regelmäßig sein. Also zum Beispiel diese klassische XY-Anzahl, so viel ist normal Sex. Wir haben dazu nämlich witzigerweise auch schon mal eine Folge gemacht, weil immer alle gesagt haben, wie viel ist denn normal und wie viel muss man haben? Wie würdest du sagen, wie kann man sich von zum Beispiel diesen Mythen auch wirklich lösen und aufhören, in diesen Vergleich zu gehen? Ich meine, du hast schon einige Punkte gut benannt, aber es ist ja dann in der Situation oft dann doch schwierig.
Ja. Ja, wobei in der Situation selber kann man ja auch mal, wenn dann dieser Gedanke auftaucht, aber eigentlich müsste es doch jetzt so sein, sich dann nochmal die Rückfrage zu stellen, wer sagt das eigentlich? Woher habe ich eigentlich diese Idee? Häufig ist es bei diesen sexuellen Skripten oder auch bei den Mythen nämlich so, dass das ja Dinge sind, die wir übernommen haben, ohne die großartig zu hinterfragen, dass die mal irgendjemand in der Vergangenheit gesagt hat oder dass ich die mal irgendwo gelesen habe, vielleicht habe ich die mal aufgeschnappt und dann habe ich die einfach für die Wahrheit gehalten und selbst übernommen. Und das kann schon helfen, selber da kritischer zu sein, wenn so ein Gedanke auftaucht von, puh, jetzt haben wir aber wirklich hier mal wieder zwei Wochen, einen Monat, ein Jahr keinen Sex gehabt, da müssten wir doch eigentlich mal wieder zu überlegen, ah, wer sagt das eigentlich gerade? Müssen wir wirklich? Habe ich denn da wirklich Lust drauf? Und wenn die Antwort ist ja, dann kann man ja was dran verändern. Aber wenn die Antwort ist nein, ich bin damit eigentlich völlig fein, dass wir kaum noch Sex miteinander haben, dann ist doch gut. Also weißt du, dann ist doch auch für, wenn beide natürlich damit fein sind, ne, dann ist doch völlig in Ordnung. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, es gibt ja auch Lösungen dagegen, also was man dann tun kann, um wieder mehr Sex stattfinden zu lassen. Es ist für mich halt sehr unrealistisch, dass zwei Personen zur genau gleichen Zeit, am genau gleichen Ort, unter den genau gleichen Umständen Lust aufeinander haben. Ist für mich sehr unrealistisch, weil ich einfach weiß, mittlerweile jetzt nach 15 Jahren, wo ich die Arbeit mache, dass doch die Biorhythmen, die Abläufe, die Hormonstatusse und so weiter, dass die einfach sehr unterschiedlich doch sind und oft ja auch sehr konträr laufen, dass man sich doch eher dazu verabreden darf. Das finden zwar viele sehr unromantisch, aber ich stelle ja auch dieses Bild von Romantik und romantische Sexualität einmal komplett auf den Kopf, weil ich sage, ja gut, woher ist das Bild denn jetzt bitte, dass das romantisch irgendwie ablaufen soll? Ne? Wer sagt das denn jetzt schon wieder? Und sage, wieso denn eigentlich nicht? Wenn wir doch dann zu Sexualität, und das ist ja für viele vielleicht auch schon mit irgendwelchen negativen Dingen konnotiert, dass man denkt, oh Gott, dann müssen wir Sex haben. Ja, dann würde ich mir halt auch mal die Frage stellen, okay, wie läuft denn euer Sex dann eigentlich ab, dass du da jetzt so Angst vor hast oder so keinen Bock drauf hast? Das müsste man ja dann vielleicht auch mal wieder überdenken. Aber wenn ich eigentlich denke, nee, unser Sex ist eigentlich total schön, ja, dann sorgt doch für mehr Bedingungen, dass der auch stattfinden kann. Und meiner Ansicht nach ist der leichteste Weg, das einfach einzutragen. Und genau, es muss ja dann gar nicht bedeuten, dass dann Sex nach dem klischeehaften Muster von Penetration, Orgasmus, Schluss so gemacht werden muss, sondern es kann ja auch heißen, du, wir sind dann einfach mal körperlich miteinander. Weil für viele ist das ja dann wirklich wieder nach langer Zeit das erste Mal. Wir legen uns jetzt vielleicht erstmal einfach nur nackt nebeneinander, berühren uns. Und das ist für viele dann schon wirklich wieder was Neues, sich dann mal wieder zu spüren. Und das alleine kann auch schon wieder Verbindung aufbauen. Ich würde ja wirklich auch behaupten, dass in vielen Beziehungen kein oder wenig Sex stattfindet, weil die Verbindung auch nicht da ist. Und das ist etwas, was wir aktiv unterstützen können, wirklich auch im Alltag immer wieder die Verbindung herzustellen. Weil dann ist für mich auch kein Wunder, und das kenne ich selbst auch von mir, ja, da habe ich auch keinen Bock auf Sex. Da bin ich mit meinen Gedanken ganz woanders.
Ja, ich finde das, was du, wie du das gerade erklärt hast, auch mit dem, sich das vielleicht dann doch einzutragen und so, sich dafür zu verabreden, so wichtig, weil wir haben diesen Punkt ganz oft schon genannt, aber wir haben ihn noch nie so schön und ausführlich ausgesprochen, weil oft dann ja noch die Kritik kommt, so, ja, aber man kann sich Sex nicht ausmachen. Aber du sagst es sehr schön, es muss ja nicht Sex sein oder Sex kann ja, Intimität kann ja, hat ja eine Bandbreite, ein Spektrum von bis und einfach wieder körperlich in die Verbindung zu kommen, ist einfach vielleicht einfach wichtig, um auch als Paar wieder sich zueinander zu finden in vielleicht Zeiten, wo man sich ein bisschen vielleicht voneinander weggedriftet ist.
Ja, genau.
Finde ich echt schön erklärt, nämlich das ist, es nimmt auch ein bisschen den Druck weg, dass dann Sex passieren muss, wenn man sich das so, so eher vorstellt. Es gibt ja dann trotzdem leider immer wieder, oft haben wir die Nachrichten dazu bekommen, ja, das Thema Fremdgehen, beziehungsweise ist passiert, weil einfach nicht Bedürfnisse gehört worden sind oder nicht wirklich ausgesprochen sind. Hast du vielleicht da den einen oder anderen Ratschlag an unsere Lauschis, wie man zum Beispiel mit Fremdgehen in einer Beziehung umgeht, wenn es schon passiert ist und vielleicht Thema geworden ist?
Ah, da gibt es natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu, ob man sich das überhaupt mitteilen soll oder nicht. Aber wenn es jetzt eben schon passiert ist und es wurde auch kommuniziert.
Du kannst doch gerne für beide, also wir vertreten auch die Meinung, dass man manchmal Fremdgehen einmaliges definitiv vielleicht nicht immer sagen sollte, muss. Mhm. Aber du kannst da ganz frei auch sprechen, wie du das handhaben würdest, wenn es passiert ist.
Ja, ich glaube, die eigene Reaktion nach dem Fremdgehen ist halt vor allem entscheidend, ne? Also wenn ich danach schon bemerke, oh, das war aber jetzt richtig blöd von mir, das sollte ich besser nicht nochmal machen und ich erkenne dann auch, was ich an der Beziehung zu meinem festen Partner habe, finde ich, ist das Aussage genug, meiner Ansicht nach, meine persönliche Meinung als Sexualpädagogin ist da, das muss nicht kommuniziert werden. Und wenn ich aber danach merke, oh krass, da wurde jetzt echt mal wieder was erfüllt in mir, was lange offen war, wo lange ein Loch war und ja, wo ich jetzt wieder merke, oh, da fühle ich mich jetzt wieder total erfüllt von und kann davon zehren, dann ja, kann das entweder bedeuten, dass ich tatsächlich ja den Wert der Beziehung in Frage stelle. Es kann aber auch bedeuten, dass ich den Wert der Beziehung dadurch auch wieder neu erkenne und sage, ja, ich möchte aber auch ganz gerne das Gleiche in meiner Beziehung haben. Was sich ja direkt daran anschließt, ist eben auch die Frage, ist denn Monogamie eigentlich das einzig Wahre? Also auch das ist etwas, was wir durch auch die Ehe, was wir ja so eigentlich auch irgendwann festgelegt haben als Regel, dass Beziehung bedeutet automatisch Monogamie und nichts anderes, ne? Und dass es eigentlich wie so ein stillschweigendes Übereinkommen ist bei vielen Beziehungen am Anfang, ohne dass auch wieder drüber gesprochen wurde, dass beide monogam miteinander leben. Ja, das hat natürlich auch viele, viele Vorteile. Die könnten wir jetzt hier auch bestimmt noch alle diskutieren. Und auch die Ehe hat Vorteile. Aber vielleicht kann so ein Fremdgehen auch bedeuten, dass das vielleicht zu einer Öffnung der Beziehung führt, zu etwas anderen Beziehungsregeln oder generell auch mal zu einem Gespräch, wo über Beziehungsregeln gesprochen wird, weil das ist, glaube ich, etwas, was oft übersehen wird, wo viele in so eine Beziehung reinschlittern, kenne ich auch aus meiner Vergangenheit, da wurde nicht großartig drüber diskutiert, ja, was bedeutet hier eigentlich Beziehung für uns, wie wollen wir eigentlich Beziehung leben, ist das jetzt eigentlich wirklich so, dass wir hier jeder, also dass wir hier automatisch, weil wir zusammenziehen, ein gemeinsames Schlafzimmer haben, oder können wir das nicht auch anders regeln und wirklich mal über solche Grundannahmen zu sprechen und ich glaube, das kann zu ganz, ganz unterschiedlichen Lösungen führen. Für eine Fraktion kann es bestimmt genau das Richtige sein, dass man die Beziehung fortführt, weil man den Wert dieser Beziehung kennt und auch in der Monogamie miteinander leben möchte. Für andere kann das aber auch bedeuten, ja, also sowas ist absolut okay, wenn sowas ab und zu mal passiert, für beide, dass man eben auch mit anderen Menschen schläft oder intim ist. Und das hält unsere Beziehung aus. Kann sie vielleicht ja sogar noch stärker machen. Gibt es gar kein Patentrezept.
Ja, du hast in deinem Buch das Ganze auch monogamisch betitelt, wo man so ein bisschen so Ausreißer, die passieren dürfen, dokumentiert. Den Begriff fand ich sehr passend und sehr schön. Ja. Und wie du auch gesagt hast, man muss sich da vielleicht auch mal einfinden und auch manchmal auch einen Recheck machen, wenn man dieses Gespräch noch nicht gehabt hat. Also ich kann jetzt von meiner jetzigen Beziehung sagen, bevor wir diese eingegangen sind, haben mein Partner und ich, weil er hat davor offene Beziehungen gelebt und ich habe ihn halt gefragt, so wie möchtest du eigentlich Beziehung führen, wenn das mit uns weitergeht? Und er hat gemeint, so er würde eigentlich monogam bevorzugen und ich habe gesagt, so ja, also bis jetzt ist eigentlich das mein unter Anführungszeichen bevorzugtes Beziehungsmodell, aber ich finde auch da zu sagen, okay, wer weiß, was in 4, 5 Jahren ist und da einen Recheck machen zu dürfen und zu sagen, hey, das passt, finde ich so wichtig. Ich habe das irgendwann mal aufgeschnappt, dass angeblich, es war in so einem Yoga-Stuff drinnen mal so, ja, und früher bei den Kelten haben sie sich jedes Jahr sozusagen die Beziehung nochmal erneuert. Und ich habe dieses Konzept einfach für mich übernommen, dass ich wirklich einmal im Jahr einen Recheck mache in meiner Beziehung. Hey, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wo möchte ich, dass wir hingehen als Paar, das mache ich meistens am Jahrestag oder so und sage dann halt so für mich auch selber, okay, wie schaut denn eigentlich das Beziehungsmodell aus, in dem ich gerne leben möchte? Aber ich glaube halt, viele gehen halt in Beziehung ein, weil die gelernt haben, das Skript heißt, man ist in einer monogamen Beziehung.
Ja, und auch, dass Beziehung an sich keine Arbeit ist, ne? Also weil das Ganze, ja, was du jetzt ja sagst, impliziert ja, dass ihr über Beziehung sprecht, dass es halt Arbeit ist, dass man sich schon auch Gedanken macht. Und ich mag diesen Gedanken aber total, dass man eben auch dafür etwas investiert, dass beide dafür etwas investieren, um letztendlich was richtig Schönes daraus zu kreieren. Und das andere, die andere Form der Beziehung, hat eher so was Passives an sich. Ja. Da gehe ich jetzt rein, dann ist man halt zusammen. Und das kenne ich ja auch noch aus den Generationen von vorher, ne, wo die Beziehungen halt natürlich irgendwie mehr gehalten haben, als es heutzutage noch der Fall. Aber die Frage ist ja immer, waren die Menschen dann dadurch glücklich?
Es ist ja auch so, es sind so ganz viele Sachen. Zum Beispiel, ich finde es immer so lustig, wenn Leute mit dem Beispiel kommen, früher haben Beziehungen und Ehen so lange gehalten, meistens, weil eine Abhängigkeit da war. Und das heißt nicht, dass sie sich gegenseitig treu waren. Also ich kenne viele Familien und sozusagen von meiner Verwandtschaft in Oberösterreich Geschichten, wo die zwar am Papier seit 40, 50 Jahren gefühlt verheiratet sind, aber weißt eh, damals der Postbote. Und dann denke ich mir so, also so ganz so streng haben sie es damals auch nicht genommen. Sie sind halt aufgrund der Abhängigkeit, vor allem der Frauen, leider finanziell in diesen Beziehungskonstrukten geblieben.
Ja.
Wenn sie nicht selber was gemacht haben, haben sie es halt oft ertragen. Und das ist ja, wie du sagst, ja auch nicht das Schöne. Man soll ja glücklich in dieser Beziehung sein und die so auch gestalten dürfen.
Bestenfalls, ja.
Aber ich würde ganz gerne noch über diese Monogamie-Sache reden, weil das ist ja trotzdem auch ein Thema, was ich finde, was früher ein bisschen, also vor einigen Jahren noch mehr öffentlich besprochen worden ist, eben offene Beziehungen, andere alternative Beziehungsformen. Jetzt eben durch diese Rückentwicklung habe ich schon das Gefühl, dass es davon wegkommt, dass zumindest öffentlich so viel darüber geredet wird. Wie kann man in seiner eigenen Beziehung, wenn man das Gefühl hat, okay, ich spüre da jetzt eine Tendenz, dass ich die vielleicht öffnen möchte. Was würdest du sagen, wäre so eine Schritt für Schritt, wie man sich dem Thema gemeinsam nähern kann? Weil vielleicht ist es ja auch am Anfang, dass man selber den Gedanken nur alleine hat und nicht weiß, wie der andere vielleicht reagiert.
Also ich würde ja sagen, dass eine offene Beziehung auf jeden Fall die Beziehung nicht leichter macht als eine monogame Beziehung, sondern eher das Gegenteil, sondern komplexer. Und dass es viel mehr Kommunikation noch bedarf. So, das erstmal vorweggeschickt, ne? Also wenn jetzt auch welche zuhören, die sagen, ja, ich will das auch schon so lange und das ist echt so mein Traum. Es macht die Beziehung auf jeden Fall nicht leichter und es rettet auch keine Beziehung, wenn das euer Ziel sein sollte, ne? So eure Beziehung dadurch jetzt zu retten. Es kann natürlich schon dazu führen, dass eure Beziehung dadurch nochmal tiefer wird, nochmal facettenreicher, nochmal bunter, um nochmal so in dem Bild zu bleiben. Aber es bedarf halt einer guten Kommunikation, es bedarf auf jeden Fall einen guten Absprachen, dass man zwischendurch auch da immer wieder Check-ins macht, sind beide damit noch so einverstanden, ist das für beide irgendwie noch tragbar? Und man muss auch wissen, dass man bestimmt mit Gefühlen konfrontiert wird, wie Eifersucht, wie Kontrollverlust und ob man das handeln kann und möchte oder ob das nicht ohnehin vielleicht auch schon ein Thema ist, was in der Biografie mal eine Rolle gespielt hat und was immer wieder schwierig war. Es kann sich natürlich lohnen, total sich diesen Gefühlen und auch diesen Themen dann zu stellen. Aber man muss es auf jeden Fall einfach schon vorher wissen. Und ich würde halt da nicht zu blauäugig reingehen in das Ganze. Und auf jeden Fall auch vorher dann bestimmte Regeln eben zu besprechen, da die für beide dann erstmal in Ordnung sind. Also erstmal in kleinen Schritten anzufangen, gar nicht komplett, ja, dann zieht jetzt jeder mal los und jeder hat jetzt einfach mal was mit einer anderen Person, sondern wirklich mal zu gucken, wie kann man es denn vielleicht in kleinen Schritten. Vielleicht geht man zusammen aus, man guckt mal, dass einer jetzt mal so ein bisschen auf die Pirsch geht, flirten geht. Wie fühlt sich das für den anderen an, zwischendurch immer mal wieder drüber zu sprechen? Wie fühlt es sich dann auch in der Situation an, wenn es flirtiver wird, wenn man sich küsst, wenn man dann Berührungen austauscht? Wie ist es dann noch? Ist das wirklich dann noch so dieses Gefühl von, oh ja, ich mache hier was richtig Gutes für mich? Oder habe ich eigentlich schon das Gefühl, oh, das ist aber jetzt merkwürdig? Also da auch immer weiterhin gut im Kontakt mit sich zu bleiben. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, bei so einer Öffnung stehen ganz, ganz viele Gespräche am Anfang an. Also, dass man Genau, und vielleicht hat erstmal nur eine Person Lust drauf, dass man das erstmal anbringt als Idee. Du, ich habe da schon häufiger drüber nachgedacht. Irgendwie ist das ja immer noch so eine geheime Fantasie von mir, über die ich mich bisher nicht getraut habe zu sprechen. Aber hier ist sie, lass uns doch jetzt mal drüber sprechen. Und am besten auch in einem ruhigen Moment. Also jetzt nicht zwischen Tür und Angel, beide müssen eigentlich zur Arbeit, sondern wirklich lass da jetzt mal Freitagabend bei einem Glas Wein, bei einem Essen mal drüber sprechen. Und dann gucken wir mal, wie sich das danach dann noch anfühlt, nach diesem Gespräch.
Ja, ich finde manchmal, habe ich manchmal in meinem Umfeld das Gefühl, also zum Beispiel, wenn ich jetzt bei Menschen auch, die sagen, ja, sie wollen nur monogam leben, oft auch das Gefühl, dass es auch eine sehr große Angst dahinter ist, eben sich mit diesen Gefühlen der Eifersucht und das ist auch der Kontrollverlust, ist ja auch da, vermeintlich dann da, auseinanderzusetzen. Gleichzeitig höre ich sozusagen auch oft auf der sozusagen Gegenseite so, wo vor allem auch Männer dieses offene Beziehungskonzept anstreben, dass das halt auch oft ein bisschen das Vermeiden eigentlich von einer gewissen Tiefe und einer gewissen Arbeit in einer Beziehung stattfindet. Ich finde, da ist es halt auch manchmal sehr schwierig, als jetzt Person das so für sich selber auch zu schauen, okay, ich finde es manchmal ein bisschen überwältigend, diese Alternativen, also ich bin da offen und ich denke mir manchmal so, das muss so individuell immer für einen angepasst sein,
total,
dass man da eigentlich wirklich gar kein, also ich finde es dann sehr schwer, auch wenn wir diese Fragen bekommen, wie öffne ich das Konzept und wie mache ich das? Es ist so schwierig, dann so eine verallgemeinernde Anleitung zu geben, aber ich finde, das hast du sehr gut gemacht, dieses vielleicht ganz kleine Schrittchen zusammenzuschauen und eben auch diese Gefühle zu besprechen, weil wenn die in der Vergangenheit immer wieder Thema waren, egal ob auch für, wenn man sagt, okay, man möchte monogam leben, aber dieses Thema Eifersucht nicht einfach nur runterzustoppen, sondern sich auch vielleicht gemeinsam da anzuschauen, muss ja nicht immer was passieren. Aber ich finde zum Beispiel, das Thema Eifersucht ist zum Beispiel auch etwas, du hast auch ganz oft die Bravo erwähnt in deinem Buch. Yeah. Für mich ist das Thema Eifersucht, nämlich das ist mein Thema mit der Bravo. Ich habe nämlich in der Bravo immer so das Gefühl gehabt, in diesen Love Stories, muss dieses Mädchen eifersüchtig sein? Und das ist zum Beispiel etwas, ein Skript, was ich am Anfang immer gedacht habe, so muss man sein, wenn man jemanden mag, bis ich draufgekommen bin, ich bin gar nicht eifersüchtig.
Ja.
Das ist einfach voll die Theatralik dahinter.
Ja,
aber
voll.
Sich halt diese Gefühle auch anzuschauen und zu sagen, hey, was ist wirklich aber mein Gefühl und was ist vielleicht einfach nur etwas, was mir auch mitgegeben worden ist von den ganzen Stimmen, die auf uns eingeprasselt haben in der Vergangenheit.
Ja, ich habe jetzt kürzlich die Serie angefangen zu gucken, Heated Rivalry, das ist ja jetzt auch so krass irgendwie durch die Decke gegangen und ich habe diese Serie geguckt, die ganze Zeit permanent mit so einem Gefühl von Anspannung beziehungsweise dem Gefühl von, da muss doch jetzt gleich noch was Krasses passieren, das kann doch nicht sein, dass das jetzt einfach so peaceful irgendwie weitergeht und die Freundin, mit der ich das zusammen geguckt habe, die meinte auch so, nee, Das wird nicht passieren. Also das ist das Schöne an dieser Serie, dass das halt genau so weitergeht und es ist aber so tief in uns, in mir drin, dass ich denke, wow, da musst du jetzt eigentlich noch was krass, irgendwelche Intrigen laufen, ne? Das finde ich so krass, wie sehr ich da auch gebrainwashed bin. Ja, durch einfach den Konsum von anderen Dingen, die ich in der Vergangenheit gesehen habe.
Ja, ich finde Popkultur und halt auch damals diese ganzen Filme haben ja den gleichen, Rom-Coms haben immer den gleichen Aufbau. Es ist, als erster funktioniert alles, dann gibt es einen Bruch und dann muss eine der beiden Seiten um den anderen kämpfen.
Ja, genau.
Und wenn das mal nicht passiert, denkt man sich so, hä? Und wenn man das im echten Leben erlebt, wenn man sich so denkt, so ja, ich mache jetzt eine Szene, weil dann müsste er ja um mich kämpfen. Und man steht auf einmal alleine da und denkt sich so, wieso passiert denn das jetzt nicht so, wie es sonst immer passiert? Das ist halt diese, ich finde das nämlich auch so schön an deinem Buch, dass du eben da schon so klar auch diese Skripten, die wir alle mitbekommen haben, dass wir uns von denen lösen müssen. Und es ist aber teilweise auch so schwierig, weil das einfach so stark in uns verankert ist, wie du es eben sagst. Du wartest die ganze Zeit mit Anspannung, das, was passiert in dieser Serie. Und es kommt einfach nicht. Und ich glaube, ja, ich finde es aber so schön, dass es eben jetzt immer mehr Serien auch gibt, die diese Bandbreite von bis auch ein bisschen abdecken, dass es eben nicht nur immer was passieren muss.
Ja, auf jeden Fall. Also ich wünschte mir so sehr, dass ich da auch meine eigene Sehgewohnheit umlerne, weil das ist ja ganz furchtbar eigentlich, dass ich das so erwarte bei so einer Serie. Wohl wissend natürlich, dass das alles irgendwie Fiktion ist, aber trotz alledem, ne, macht das ja was mit mir unbedingt. Ja, also genau, ich glaube halt, dass sehr, sehr viel Entlernen dazugehört. Ganz, ganz viel hinterfragen und reflektieren und dann aber auch wieder die Fühler auszustrecken und mal zu gucken, okay, so und jetzt gucke ich mal, was ich da auf meinem neuen, gesunden Fundament aufbauen möchte. Was ist denn da eigentlich noch so?
Du sagst eigentlich schon die perfekten Schlussworte. Ich wollte dich nämlich noch fragen, was sollte sich jede Person eigentlich so beschäftigen, sollte sie so, was würdest du raten? Und du hast es eigentlich jetzt schon gesagt, also eben dieses Hinterfragen, dieses Reflektieren und dieses neue Fundament sich dann draufstellen. Aber gibt es etwas, was du dir so allgemein auch wünschen würdest, wo mehr Leute hinblicken vielleicht in Bezug auch auf Sexualität?
Ja, also ich würde wirklich sagen, wir sollten mehr auf uns selbst blicken und in uns hineinspüren. Das ist eigentlich das, was ich mitgeben möchte. Und auch wenn man merkt, dass man da vielleicht jetzt noch Schwierigkeiten mit hat, weil es natürlich auch total ungewohnt ist. Das war auch schon immer mein Wunsch, auch als ich dieses Buch geschrieben habe, dass ich so dachte, ja, so dieses, also Bücher, und ich habe ja auch ganz viele Übungen da drin, die können einen super guten Anstoß geben. Und manchmal hilft es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen vielleicht aber auch mehr, wenn sie dabei noch mehr in die Hand genommen werden, begleitet werden. Und deswegen habe ich zu dem Buch auch noch einen passenden Online-Kurs entwickelt, wo ich wirklich dann nochmal Kapitel sozusagen für Kapitel oder Modul für Modul durchgehe in verschiedenen Lektionen, um das noch mehr zu verankern. Ja,
voll schön.
Genau, aber im Grunde geht es eigentlich ganz, ganz viel um Arbeit an sich selbst, um ganz viel hinterfragen, auch kennenlernen. Das ist ja, finde ich, ein ganz, ganz spannender Prozess, sich selbst auch dadurch besser kennenzulernen. Und dadurch hoffentlich dann auch so als gereifter Mensch hervorzugehen.
Voll. Und alle Informationen im Übrigen für unsere Lauschis da draußen zu dem Buch, aber eben auch zu dem Online-Workshop werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Generell werdet ihr dann alle Informationen da unten auch finden. Danke nochmal, dass du da warst und uns, oder mir besser gesagt, diese Fragen beantwortet hast. Ich finde das Buch wirklich, wirklich toll. Jetzt, wo der Sommer ansteht, die perfekte Sommerlektüre auch. Ich finde, sowas ist immer ganz gut, sich dem in dieser wunderschönen, eh schon sehr lustvollen, also der Sommer ist ja, finde ich, immer ein bisschen mehr lustvoll als jetzt der Winter, sich vielleicht dem zu widmen und zu sagen, okay, weil auch ein Teil deines Buches, ein Teil in deinem Buch ist ja auch, dieser Genuss ist kein Luxus. Und sich eben diesen Luxus vielleicht zu gönnen, da das zu lesen und vielleicht in den Online-Workshop reinzuschnuppern.
Das hast du schön gesagt.
Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich sage Bussi Baba zu unseren Zuhörerinnen.
Danke dir.